Herzlich willkommen an diesem Sonntagmorgen. Das möchte ich euch allen sagen. Schön, dass du da bist. Dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen normal, sonntags in eine Kirche, in einen Gottesdienst zu gehen. Aber vielleicht ist es auch nicht normal. Und umso mehr freuen wir uns über jeden, über jede, die da ist, die sich die Zeit genommen hat und hierher gekommen ist, um miteinander zu hören, miteinander nachzudenken und auch vielleicht ins Gespräch zu kommen. Denn das möchte ich einfach schon verraten, herzliche Einladung auch im Anschluss, einfach noch ein bisschen da zu bleiben. Vielleicht, und eigentlich hoffe ich das, dass das, was wir hören werden, uns ins Nachdenken bringt, wo wir vielleicht eine Frage, vielleicht irgendwie ein Gespräch haben wollen dazu. Und deswegen schon jetzt eine Einladung im Anschluss, noch ein bisschen da zu bleiben und nicht gleich nach Hause gehen zu müssen. Zum Thema ja, Corona und Schutz und so weiter, die einen oder anderen haben es schon entdeckt. Wir müssen die Anwesenden im Gottesdienst notieren und hoffen, dass nie eine Nachfrage kommt. Deswegen notiert euren Namen und die Daten auf diesen Zettel. Lasst das unterm Stuhl oder auf der bei den Stühlen gibt es diese Ablagen vor euch. Lasst die Zettel dort einfach liegen. Und in 14 Tagen hoffe ich, dass wir diese Zettel ungenutzt vernichten können. Bei dem Gesang, da müssen wir Maske tragen. Und ja, eine ganz wichtige Sache noch, wir begrüßen Rudi Joas, deine Frau Annegret hast du mitgebracht, seid uns herzlich willkommen. Ihr habt vielleicht die weiteste Anreise hierher. Die letzten Tage hat er schon gesagt, also aus der Region Düsseldorf, Monheim am Rhein sind sie hierher gekommen. Und wer da jetzt denkt, Moment, war da schon was, habe ich was verpasst? Ja und nein. Es gab also schon einige interessante Vorträge und es besteht die Möglichkeit, diese als CD zu bestellen, als Aufnahme zu bekommen. Und dazu gibt es solche Bestellkarten, die hinten auf dem Tisch liegen. Ich denke, hier im Durchgang auf dem Tisch liegen an verschiedenen Stellen noch. Schreibt euren Namen drauf, dass euch die Aufnahme des heutigen Vortrags oder die von den letzten Tagen zugeschickt werden können. Ja, ich denke, das sind so die wichtigsten Sachen gewesen und da möchte ich mit einem Gebet weiter fortfahren und bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Möglichkeit, die wir haben, hier zusammen zu sein. Herr Jesus, du weißt, was uns irgendwie dazu gebracht hat, hier zu sein. Ob es andere sind, die uns in Schlepptau genommen haben, und wir innerlich, zurückgelehnt sind, um zu warten, was uns hier erwartet. Oder ob es die Neugierde auf dieses Thema ist oder die Gewohnheit, sonntags in Kirche oder Gemeinde zu sein. Herr Jesus, das ist ganz gleich. Wir möchten dich bitten, dass du jedem Einzelnen von uns, wenn wir hören, wenn wir nachdenken, dass du uns ansprichst. Denn das ist ja heute dieses Thema. Wie spricht Gott zu uns? Wir möchten dich bitten, auch für Rudi, dass du ihm gute Worte, eine kräftige Stimme und uns ein Verständnis für das gibst, was du uns durch ihn sagen möchtest. Herr Jesus, wir danken dir für die Zeit jetzt, die wir im Zuhören verbringen dürfen und danken dir schon jetzt auch für die Zeit, die wir im Anschluss miteinander auch noch ins Gespräch kommen dürfen. Hab Dank, Herr Jesus, für alles. Amen.
Amen.
Wir nehmen wieder Platz.
Ja, ich freue mich auch, dass wir heute Morgen noch einmal zusammenkommen können, dass wir auf diese Art und Weise mit so einem Gottesdienst auch die neue Woche beginnen können, dass wir heute am ersten Tag der neuen Woche zusammen sein können. Ich möchte euch alle herzlich begrüßen. Guten Morgen. Ja, bedauerlicherweise ist das ja der letzte Tag dieser Reihe, die die Gemeinde hier am Ort in der Emmauskirche veranstaltet hat, bei denen ich dabei sein durfte. Und es hat mir echt große Freude gemacht. Und ich muss sagen, da passiert etwas mit mir immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin für mehrere Tage, dann entdecke ich einen Zug an mir, der mir manchmal vielleicht sogar zunehmend Mühe macht. Man hat sich jetzt auch, wenn es nur 5 Tage waren, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, man hat sich so doch aneinander gewöhnt. Und immer wenn ich dann am letzten Tag dann die Leute vor mir sitzen sehe, die ich also in den Tagen gut kennengelernt habe und wie gut die alle kochen können, die Frauen, und wie viel Appetit die Männer haben, wenn es um Fleisch geht, dann fällt mir das noch manchmal schwerer, den Abschied. Dann macht sich in meinem Herzen so etwas breit wie Schwermut, Depri oder wie man es auch nennen mag. Und das ist auch heute der Fall. Fällt uns nicht leicht zu gehen, weil das eine so nette Gemeinde ist, wo wir uns so wohlgefühlt haben. Und da will ich mich als erstes einmal bedanken bei allen Geschwistern, bei denen wir zu Hause zu Gast waren, wo wir etwas zu essen bekamen. Immer war es was Gutes. Das ist eins der großen Probleme von Brüdern, die viel unterwegs sind. Die kriegen, wo immer die hinkommen, immer nur Sonntagsessen. Aber das ist lecker. Ich finde das toll. Und ich möchte euch herzlich bedanken. Und ich danke auch der Gemeinde, dass ihr immer noch diesen Drive habt, das Evangelium zu verbreiten. Nun weiß ich auch, und ich sage das eigentlich fast bei jeder Botschaft, dass ich keine Werbung mache für Gemeinden. Und das ist auch richtig. Und dabei bleibe ich auch. Weil das ist nicht mein Auftrag. Mein Auftrag ist, das Evangelium zu verkündigen. Mein Auftrag ist es, Werbung zu machen für eine Person. Und das ist der Herr Jesus. Aber dennoch erlebe ich immer, seitdem ich unterwegs bin, das ist etwa seit 2005, darf ich als Evangelist durch die Lande ziehen, erlebe ich sehr häufig, gerade wenn es zum Ende geht, dann kommen Leute zu mir und die sagen mir, Herr Joas, hat mir echt gut gefallen, was Sie da erzählt haben. Das war interessant. Aber heute ist der letzte Tag. Wie geht's denn dann weiter? Und dann kann ich ja nicht sagen, ja, morgen Abend bin ich wieder hier, weil ich ja nicht hier bin. Und deswegen kann ich sagen, ohne eine Werbung zu machen, und das sage ich gerne, wenn du in diesen Tagen das Evangelium gehört hast und einfach Gefallen daran gefunden hast, an dem Wort Gottes, und du weißt nicht, wo du nächsten Sonntag oder in den nächsten Tagen irgendwo eine klare Botschaft vom Wort Gottes hören kannst, dann will ich dir sagen, dann bist du gut aufgehoben hier in dieser Gemeinde. Die kenne ich mittlerweile sehr gut, dass ich also sagen kann, die werden dich nicht vor die Türe setzen und die werden dir auch ein klares Wort Gottes verkündigen. Ja, das haben wir jetzt erledigt mit dem Handys. Wenn noch irgendwo Handys eingeschaltet sind, die könnten vielleicht jetzt noch ausgemacht werden. Dankeschön, danke. So, also, wenn du nicht weißt, wo du das Wort Gottes klar verkündigt hören kannst, dann bist du hier herzlich eingeladen. Und wenn du wissen willst, wenn du dich daran erinnern willst, wo die Gemeinde hier ist, welche Adresse die hat und welche Anfangszeiten, diese Einladungszettel, die ihr ja bekommen habt, vielleicht seid ihr aufgrund dieser Einladungen ja gekommen, auf der Rückseite dieser Einladung, und da liegen noch einige, habe ich eben gesehen, auf dem Schriftentisch, da dürft ihr nehmen, hinten steht die Adresse der Gemeinde und auch die Anfangszeiten von Bibelstunde und von Gottesdienst am Sonntag. Nehmt euch davon mit, die könnt ihr zu Hause in der Küche mit einem Magnet an die Kühlschranktür kleben und seid dann immer informiert, wenn ihr Gottes Wort hören wollt. So, das wäre jetzt alles Vielleicht darf ich auch noch mal auf den Schriftentisch am Ausgang hinweisen. Da sind zwar einige Lücken drin, aber es ist noch reichlich da. Wenn ihr gleich rausgeht, schnappt euch eine Papiertüte, die hängen da an der Garderobe, damit ihr die nicht unterm Arm klemmen müsst. Dann packt die Tüten voll zum Selberlesen und zum Weitergeben. So, das haben wir jetzt alles. Und jetzt kommen wir auch schon zum Thema von heute Morgen. Das haben wir überschrieben, wie redet Gott heute? Und ich möchte gerne natürlich euch einige Beispiele nennen, wie Gott heute noch zu uns Menschen redet. Und ich möchte einen Bibeltext, einen kurzen Vers oder zwei Verse an den Anfang stellen. Und den finden wir im Hebräerbrief im Neuen Testament. Da heißt es im Kapitel 1 im Hebräerbrief, die ersten beiden Verse: Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Das ist der Sohn Gottes. Ihn, also den Sohn Gottes, den hat er eingesetzt zum Erben von allem, und durch ihn hat er, also Gott, auch die Welten geschaffen. Soweit zunächst nur aus dem Wort Gottes. Nun, daran lässt die Bibel vom Anfang bis zum Ende keinen Zweifel, liebe Freunde, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der redet. Um genau zu sein, das Erste, was Gott überhaupt getan hat, von dem wir in der Bibel wissen, war, er hat geredet. Er sprach bei der Schöpfung. Und bei jedem seiner Worte, wir können das im ersten Buch Mose, Kapitel 1, gleich nachlesen, bei jedem seiner Worte geschahen gewaltige Dinge. Und gleich im ersten Kapitel lesen wir 8-mal davon, dass Gott sprach und Gott sprach und Gott sprach. Und bei jedem Reden Gottes geschahen gewaltige Dinge. Es hat also alles mit dem Reden Gottes schon angefangen. Und wenn wir dann in der Bibel weiterlesen, dann merken wir sofort, dass Gott weiter und weiter und weiter und weiter, immer weiter geredet hat. Uns wird zum Beispiel berichtet, dass Gott zu Adam, zu Kain, zu Noah und zu Abraham geredet hat. Er sprach durch Engel zu Lot und zu Isaak und zu Jakob und zu Josef. Zu denen redete er auch manchmal durch Träume. Er redete zu einem Mann mit Namen Mose durch einen, wer war das? Was, meine Frau? Da müssen wir doch heute auf der Heimfahrt nochmal drüber reden. Weil ich möchte manchmal ab und zu eine Frage stellen, und sie kennt ja meine Botschaften, aber ich möchte eine Frage stellen ab und zu, da kann ich immer manchmal zwischendurch feststellen, ob alle noch dabei sind oder ob schon welche abgetreten sind. Weil es so schönes Wetter und so schön warm ist. Also, er redet zu einem Mann mit Namen Mose durch einen brennenden Dornbusch. Und er hat sogar einmal zu einem Mann, der hieß Biliam, zu dem hat er geredet durch einen Esel. Also, wir merken schon, wir haben einen Gott, der immer geredet hat. Und der Grund dafür ist, weil Gott ein Interesse an uns Menschen hat. Aber so möchte man dann fast direkt fragen, wenn Gott so viel geredet hat, warum redet er dann heute nicht mehr? Und ich kann gut verstehen, wenn die Menschen fragen, wenn es einen Gott gibt, warum hat er denn scheinbar, wenn ich die Bibel lese, nur damals geredet? Aber ich möchte behaupten, und darüber geht das Thema heute Morgen, ich möchte behaupten, dass Gott auch heute noch zu dir und zu mir redet. Und jetzt zeige ich euch einige Wege, wie Gott zu uns redet, wie Gott auch zu dir reden möchte. Und das Erste, was ich dabei erwähne, ist, Gott redet heute noch durch die Schöpfung zu uns. Das heißt, in der Natur offenbart Gott seine Herrlichkeit und seine Allmacht. Da heißt es zum Beispiel in einem Psalm, dem Psalm Nummer 19, da heißt es, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Und das heißt, was der David hier sagt, auch wenn die Predigt der Schöpfung nicht aus wirklich akustisch hörbaren Worten besteht, so hört sie doch jeder Mensch, indem diese Schöpfung um uns herum immer wieder auf seine unbeschreibliche Weisheit und seine Macht hinweist. Jeder Winkel der Erde, von Spitzbergen bis in die Wüsten Afrikas oder von New York bis Kathmandu in Tibet, alles spricht von der Größe Gottes und von seiner Allmacht. Und genauso wie sich niemand der Hitze der Sonne entziehen kann, so kann sich letztendlich auch niemand der Predigt der Schöpfung entziehen, wenn er mit hellem, mit wachem Verstand durch die Natur, durch die Schöpfung geht. Also ich glaube, dass das die natürlichste Art ist, wie Gott auch heute noch zu uns Menschen redet. Durch die Schöpfung zeigt uns Gott seine Größe. Man denkt eigentlich, also ich will mal so sagen, als wir mal eine Zeit lang in Mexiko gelebt hatten, wir hatten ein Haus mit einem flachen Dach, zweigeschossig, Flachdach, so ein kleiner Wohnkubus. Und unser Nachbar, das waren Mexikaner, wir waren ja Deutsche, die da nur gewohnt haben für ein paar Jahre, unser Nachbar, der hatte zum Hobby Astronomie und hat sich tatsächlich in mühseliger Heimarbeit ein Teleskop selbst gebaut, aus einem so einem dicken Ofenrohr, schwarz lackiert innen und außen, hat er sich eine Linse geschliffen. Der hat das Glas gekauft und hat dann über Wochen und Monate immer so eine Konkave reingeschliffen. Und hat er dann in das Ofenrohr reingesetzt und von hinten hat er an der Seite so im rechten Winkel ein kleines Okular reingesetzt, auch mit einem Objektiv dabei und dann innen drin ein Spiegel, der das umlenkte durch das große, den Ausgang vom Rohr. Und als er fertig war, hat er gerufen, Rudi, willst du mal gucken, ist es fertig? Willst du mal richtig durch ein dickes Teleskop gucken? Da war ich natürlich echt dran interessiert und bin dann aufs Dach bei ihm geklettert. Da ging also nicht vom Haus aus eine Treppe aufs Dach, sondern man musste außen an der Feuerleiter hoch. Und dann bin ich hoch und dann stand das dann auf dem Dach. Er sagte, wir müssen immer aufpassen, wenn da große LKWs vorbeifahren, dann wird das manchmal ein bisschen wackelig, weil das ist so empfindlich, so Geräte. Ja? Aber ich guckte dann durch und ich sag euch, ihr werdet es nicht glauben, was ich gesehen habe. Soll ich euch sagen, was ich gesehen habe, Thomas? Nix. Ich habe nichts gesehen. Schwarz. Und deswegen, ich habe gedacht, und viele Menschen denken das, das Universum ist einfach leer. Es ist leer. Aber der Psalmist, der sieht den ganzen Weltraum durchdrungen von der Herrlichkeit Gottes. Nun, unser Nachbar, der hat dann gesagt, ja, ich richte dir das mal ein. Und da gehen wir zur Seite und dann hat er das eingerichtet mit Schräubchen und so weiter. Und da sagte, guck jetzt mal da durch. Und dann guckte ich durch und da sah ich tatsächlich so eine Kugel, die war rötlich. Wisst ihr, was das war? Wer war das? Wart ihr das? Ey, cool. Ja, das war der Mars. Da habe ich den Mars gesehen. Also, der John Calvin, dieser Reformator, der sagte einmal, wohin du auch schaust, es gibt keinen Punkt im Universum, wo du nicht mindestens einige Funken seiner Herrlichkeit entdeckst. Und das Universum, liebe Leute, das ist groß, unvorstellbar groß. Also wenn wir uns vorstellen würden, wir würden auf einem Lichtstrahl sitzen und durch das Universum reisen, wisst ihr, wie schnell Licht unterwegs ist? Also ich glaube, haben wir hier einen Lehrer, einen pensionierten Lehrer, der sitzt hier in der letzten Reihe und der hat schon die Ohren gespitzt, was ich hier alles erzähle, ob das auch stimmt. Wie schnell ist Licht unterwegs? 300.000, was denn, Kilometer? In der Sekunde. Und damit wir uns vorstellen können, wie schnell das ist, also ich muss aufpassen, dass ich nicht vom Thema abkomme, weil das, jetzt nähere ich mich meinem Lieblingsthema, Schöpfung. Also, damit ihr wisst, wie schnell 300.000 Kilometer pro Sekunde ist, achtet mal auf meine Augen. Habt ihr gesehen? Ich habe einmal mit den Augen geblinzelt. In diesem Zeitraum, einmal blinzeln, ist das Licht 8-mal um die Erde. Das ist gewaltig. Und wenn wir mit diesem Lichtstrahl, wir sitzen auf dem Lichtstrahl und reisen zur Sonne, wisst ihr, wie weit die Sonne entfernt ist? Jetzt will ich nicht nochmal fragen, weil ich keinem zu nahe treten will. 150 Millionen Kilometer ist die Sonne entfernt. Und wenn ich auf dem Lichtstrahl sitze und zur Sonne fliege, dann bin ich 8,5 Minuten lang auf dem Licht unterwegs. Also 8,5 Minuten, 150 Millionen Kilometer. Und die Sonne ist nur einer von vielen Sternen in unserer Galaxie. Unsere Galaxie, die heißt wie? Milchstraße, genau. Und das ist nur eine. Ja? Das heißt also, der nächste Stern wie die Sonne, der heißt übrigens Alpha Centauri. Ja? Wenn ich auf dem Lichtstrahl sitze und zum Alpha Centauri reise, also zur Sonne, zu diesem Stern, 8,5 Minuten, zum Alpha Centauri würde ich über vier Jahre mit dem Licht unterwegs sein. Und es gibt nicht nur die zwei, die Sonne und Alpha Centauri in unserer Galaxie, sondern in unserer Galaxie gibt es 100 Milliarden Sterne. Da kann man einfach gar nicht mehr mitdenken. Da setzt es aus im Kopf, weil das zu gewaltig ist. Eigentlich bin ich es gewöhnt, wenn ich über solche Themen rede, dass ich dann von denen, die mir zuhören, manchmal so Geräusche höre wie, boah, habe ich hier noch nicht gehört. Aber das weiß ich jetzt nicht, woran das liegt, ob an Großschöner oder Sachsen oder was auch immer. Aber es ist, was ich damit einfach sagen will, Leute, es ist gewaltig, wie groß das Universum ist. Stellt euch mal vor, ich hätte einen Rechner, einen Elektronenrechner, der ist in der Lage, 10 Milliarden Rechenoperationen in der Sekunde auszuführen. Pro Sekunde. Wenn der anfängt zu rechnen, hat der nach einer Sekunde, und ich würde den Rechner nur benutzen, um Sterne zu zählen. Nur Sterne zählen, nichts anderes. Keine anderen Ressourcen. Und dann hätte der nach einer Sekunde 10 Milliarden Sterne gezählt. Nach 2 Sekunden hätte er 20 Milliarden Sterne gezählt. Wenn ich den rechnen lassen würde, um alle Sterne im Universum zu zählen, wäre er 30 Millionen Jahre am Rechnen. Da kann man wirklich nur die Backen blasen und sagen, kann man sich nicht mehr vorstellen, wie gigantisch groß das ist. Und deswegen hat der Prophet Jeremia, wenn der den Himmel anschaute, er hat recht, wenn er sagt, wie das Heer des Himmels nicht gezählt und der Sand des Meeres nicht gemessen werden kann. Und jetzt sage ich dir, naja, hat einer vielleicht zufällig ein Portemonnaie in der Hand und hat einen 2-Cent-Münze dabei, eine 2-Cent-Münze, auch vielleicht habe ich die ja selber in der Tasche. Moment. Jo, das ist eine. Glaube ich jedenfalls. Ja. 2 Cent. Also, stellt euch vor, wir nehmen eine 2-Cent-Münze und wir nehmen diese 2-Cent-Münze in die Finger und halten diese 2-Cent-Münze Armlänge vor mir. Und halte die in den Nachthimmel, wenn der klar ist und die Sterne oben sehe. Und auf Armlänge, in dem Augenblick, verbergen sich hinter dieser Münze 15 Millionen Sterne. Wenn ich sie sehen könnte, wenn meine Augen stark genug wären. Versteht ihr? Nur hinter dieser kleinen Fläche 15 Millionen Sterne. Wir können uns das einfach nicht vorstellen, liebe Freunde. Und diese Sterne durchlaufen das Universum mit einer unvorstellbaren Präzision. Und da konnte der Psalmist nur mit, man könnte fast sagen, ich sehe ihn im Geiste vor mir, wie der mit offenem Mund staunend in den Himmel guckt und laut ausruft, wenn ich anschaue, deine Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Das kann ich nachempfinden, dass er sagt, boah, bei der Größe, was sind wir denn dann? Na, nicht mal Ameisen. Was sind wir für winzig? Aber Gott denkt an uns. Und die einzige vernünftige Erklärung für eine solche Präzision, vor 15 Jahren, 2004, wurde hier eine Sonde ins All geschickt. Rosetta hieß die. Vielleicht erinnern sich die ganz, ganz Alten unter euch daran. Und die hat 10 Jahre gebraucht, dann kam die an einem Kometen an und ging dann in den Umlauf von dem Kometen und dann hat der ein Labor abgeworfen mit Fallschirm. Das klappte dann die Sonnenflügel aus. Hat leider nicht so lange funktioniert, weil das Ding umgekippt ist. War in der Größe eines Kühlschranks. Umgekippt und hat aufgehört zu senden. Habt ihr davon gehört? Die Leute sind so intelligent, die Menschen, dass die das berechnen können, weil sich alles bewegt im Himmel. Sehen wir ja, habe ich ja gerade an dem kleinen Clip da ja auch gezeigt. Die berechnen das, welche Tour der nehmen muss, um nach 10 Jahren an einem kleinen Kometen anzudocken. So intelligent. Die einzige vernünftige Erklärung für solche Präzision ist ein göttlicher Designer. Ein göttlicher Designer. Und das wollen die Leute nicht wahrhaben. Da glauben die lieber an einen Urknall. Einen Urknall. Das ist für mich so unbegreiflich, Leute, wie erwachsene, vernünftige Menschen an so einen Unsinn glauben können. Weil man, also Naturwissenschaft ist immer etwas, was man berechnen und reproduzieren kann. Etwa in diese Richtung. Stimmt das, Herr Lehrer? Stimmt, ne? So, also man kann den Urknall nicht reproduzieren, man kann ihn auch nicht berechnen. Explosion ist das ja, nichts anderes. Eine Explosion. Und das, was ich jetzt sage, kann man prüfen. Egal wo und immer wieder. Reproduzieren, reproduzieren. Explosionen erzeugen immer Unordnung. Immer. Wenn ich manchmal von einer Geschäftsreise nach Hause kam, und dann musste ich manchmal erstmal bei uns zu Hause mit dem Ellenbogen die Eingangstür aufschieben, weil dahinter Berge von Spielsachen sich verbargen. Ja, das sah also aus, als wenn zwei Handgranaten eingeschlagen hätten. Und dann kommt meine Frau und die sagt zu mir, mach dir keine Sorgen, ich lasse das einfach mal jetzt mal liegen ein paar Jahre, das ordnet sich von selbst. Dann merkt ihr schon, das ist so schwachsinnig. Aber genau das versucht man uns beizubringen. Explosionen erzeugen immer Unordnung. Aber durch die Zeit hat sich diese Unordnung zur Ordnung verändert, zu einer so gigantischen Ordnung, wie wir sie nicht in unseren Kopf hineinkommen bekommen können. Aber so ist es, Juden, und ich will jetzt nicht über Evolution und all diesen Unsinn reden. Das sind andere Themen, vielleicht für einen der nächsten Jahre beim Grillen. Wäre schön. Aber was ich sagen will, das Reden Gottes in der Schöpfung, obwohl das so deutlich ist, dass da ein Designer dahinter steht, deswegen fühlen sich viele Menschen, auch die nicht an Gott glauben, die fühlen sich in der Natur irgendwie Gott doch näher als sonst irgendwo. Geht euch auch so. Ihr wandert, manche Christen stehen dann am Berg und gucken dann in das Tal hinein und dann fangen die an, ein Lied zu singen. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Und wenn wir so etwas sehen, wie zum Beispiel einen Regenbogen, das ist für uns einfach, da haben wir ein schönes Gefühl im Herzen oder einen atemberaubenden Sonnenuntergang. Oder wir sind in den Bergen und sehen dann irgendwo einen schneebedeckten Berg oder einen mit Sternen übersäten Nachthimmel. Alle diese Dinge inspirieren uns irgendwie an Gott zu denken. Und da gibt es tatsächlich Menschen, die sind so ergriffen von der Schöpfung, dass sie die Schöpfung mehr verehren als den Schöpfer. Das ist auch Unsinn. Und deswegen warnt uns die Bibel, im Römerbrief Kapitel 1, das von Gott Erkennbare, das ist die Schöpfung, ist unter ihnen offenbar, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an in den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Ihr werdet mir das nachsehen, dass ich jetzt ohne Jacke weitermache. Ist mir einfach zu warm. Und manchmal erhitze ich mich auch beim Reden. Normalerweise nehme ich immer beim Predigen die revidierte Elberfelder Bibel, weil das nach meinem Dafürhalten so die wortgetreueste Übersetzung im Deutschen ist. Aber an der Stelle zitiere ich in der Regel immer sehr gerne eine Übersetzung von einem gewissen Herrn Schlachter, Eugen Schlachter. Die ist von 2000 und die übersetzt das so, diesen Vers 19 im Römerbrief Kapitel 1. Und ich zitiere das deswegen so gerne, weil ich besonders gerne diesen Satz noch einmal unterstreiche. Alles das, was Gott gemacht hat, wird durch Nachdenken wahrgenommen, dass er dahinter steht. Und dazu fordere ich die Leute auf, denkt mal nach. Woher kommt diese Blume, diese Biene oder dieses Tier? Wie ist das entstanden? Aber leider gibt es viele Leute, wie zum Beispiel den Urknalltheoretiker Steven Weinberg. Er ist auch bis auf die Knochen atheistisch. Und die lehnen den Gedanken an einen Schöpfergott radikal ab. Er schrieb einmal in einem Buch, je begreiflicher uns das Universum wird, desto sinnloser erscheint es auch. Na, so intelligente Leute, die teilweise Nobelpreise gewonnen haben, das ist für mich so unbegreiflich. Das ist gerade so, als würde man sagen, je mehr ich begreife, wie ein simpler Verbrennungsmotor funktioniert, desto weniger besteht die Notwendigkeit, dass hinter dem Motor ein Konstrukteur steht. Das ist genau der gleiche Blödsinn. Und ähnlich äußert sich auch eine andere Wissenschaftlerin, bekannte Astronomin, Margaret Geller von der Harvard University. Die sagte einmal, warum sollte das Universum einen Sinn haben? Was für einen Sinn? Es ist schlicht und einfach ein physikalisches System. Wo soll da ein Sinn liegen? Atheistin. Die sieht keinen Schöpfer. Die glaubt an keinen Schöpfer. Aber das, so einen Unsinn zu erzählen, ist das Gleiche, als würde man ein Oratorium von Johann Sebastian Bach oder die Darbietung eines Geigenspielers oder die Darbietung einer Querflötistin, da würde man einfach nur nach den Gesetzen der Akustik beurteilen. Da merken wir alle, das ist doch Schwachsinn. Aber genau das tun die Leute. Aber es gibt auch andere Stimmen. Es gibt auch Stimmen, die den gleichen Himmel und das gleiche Universum erforschen und zu einem ganz anderen Ergebnis kommen. Und da könnte ich Dutzende von Zeugnissen bringen von Naturwissenschaftlern zu den verschiedensten Zeiten in unserer Geschichte. Aber ich will einen nennen, den französischen Astronom Charles Fehrenbach. Dem wurde die Frage gestellt, können Sie den Psalm 19, Vers 2, können Sie dem zustimmen, wo es heißt, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes? Da antwortete Fehrenbach, und der ist Mitglied der Französischen Akademie der Wissenschaft. Er sagte, oh ja, ich möchte noch hinzufügen, dass auch das Leben und ebenso das Atom seine Herrlichkeit rühmen. Die Bedeutsamkeit, sagt er weiter, dieser biblischen Worte ist für die Gegenwart noch eindrücklicher geworden. Warum? Weil wir immer tiefer hineingehen in dieses Geheimnis des Lebens oder was auch immer. Und da wird es immer deutlicher, da muss einer dahinter stehen, so wie es einmal der, nach meiner Meinung, einer der intelligentesten Männer der Neuzeit, Albert Einstein formuliert hat. Albert Einstein hatte einen extrem festen Glauben an den Schöpfergott. Er hat bedauerlicherweise, nach dem, was ich von ihm alles gelesen habe, hat er nie weitergeforscht. Er begnügte sich damit, er wollte herausfinden, wie Gott, der Schöpfer, an den er glaubte, wie Gott das alles gemacht hat. Das wollte er herauskriegen. Weil ich glaube, wenn er weitergefragt hätte, hätte er die Frage gestellt, kann man diesen Schöpfergott, an den ich glaube, kann man den kennenlernen? Hätte er diese Frage gestellt, hätte diese Versprechen Gottes gegriffen, Weil Gott sagt, wer mich sucht, der wird mich auch finden. Hat er leider nach meiner Kenntnis nie getan. Aber der hat einmal gesagt, es muss einen Gott geben, weil das ganze Universum aus naturwissenschaftlichen Gesetzen besteht. Und da, wo es solche Gesetze gibt, da muss auch eine Intelligenz dahinter stehen. Und da, wo es Intelligenz gibt, muss es auch eine Person geben. Das war eine so logische Schlussfolgerung. Also, ich sag mal so, die Frage, die ich euch stelle, ist, nehmt ihr euch mal Zeit, über die Wunder Gottes zu staunen, über die Schöpfung zu staunen? Der Psalmist hat sich diese Zeit genommen. Und ich wünschte dir das auch. Im Psalm 104, da lesen wir, Herr, wie sind deine Werke so viele? Du hast sie alle in Weisheit gemacht und die Erde ist erfüllt von deinem Besitz. Oder im Psalm 139 lesen wir, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Der Mensch ist so ein Geheimnis und ich persönlich glaube, dass das größte Wunder im Universum geschieht, wenn ein Kind geboren wird. Wenn es heranwächst im Leib der Mutter. Ich habe mir das mal angelesen, das war so faszinierend. Ja? Das Herz besteht ja aus zwei Kammern. Also unser Arzt in unserer Versammlung, wir haben einen Arzt, der ist auch mein Leibarzt, der hat mir hinterher gleich zur Seite genommen und hat gesagt, Rudi, das Herz besteht aus viel mehr Kammern als nur zwei. Aber ich weiß, was du meinst. Du meinst die zwei Hauptkammern, rechte, linke, die getrennt sind von der sogenannten Herzscheidewand. Ja? Von der Herzscheidewand. So, in der einen Kammer kommt das Blut aus dem Körper und wird dann von da aus mit dem Muskelherz, wird es durch die Lunge gepumpt, dort wird es wieder mit Sauerstoff angereichert und gereinigt, dann geht es von da aus in die andere Kammer und die pumpt es wieder zurück in die verschiedenen Organe. Und diese Herzscheidewand, die beiden Kammern, verbrauchtes Blut und neues, frisches Blut, voneinander trennt, die ist sehr empfindlich. Ja, wenn die verletzt ist, muss sofort notoperiert werden, weil die darf nicht verletzt sein, dass das Blut vermischt wird. Sofort Todesgefahr. Aber bei einem Baby, einem Fötus, der also im Bauch der Mutter groß wird, wächst, heranwächst, der ist am Blutkreislauf der Mama angeschlossen. Und deswegen ist in seinem Herzen, in dem kleinen Baby, was im Bauch heranwächst, ist in diesem Herzen die Scheidewand, die hat ein Loch, ein richtiges Loch. Und da fließt das Blut von der Mutter durch die eine Kammer in die nächste Kammer und dann durch den Körper. Und jetzt kommt das Wunder, das größte Wunder des Universums. Bei der Geburt wird dieser eine und nur alleine ein einziger Muskel an dem ganzen Organismus, nur ein Muskel an dieser Herzscheidewand, der geht zu. Bei der Geburt geht das Loch zu. Jetzt frage ich mal irgendeinen Evolutionisten, wie soll das denn sich entwickeln? Keiner überlebt das, um diese Gene dann weiterzugeben, dass der Nächste einen Vorteil hat im Überlebenskampf. Das ist Schwachsinn. Das ist ein Wunder. Und deswegen kann ich sagen, ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar gemacht bin, wie der Psalmist das sagt. So, und was meinst du, wer der Planer dieses geplanten Universums ist? Naja, mittlerweile werdet alle das kapiert haben. Ja? Der Herr Jesus. Von ihm wird gesagt, durch ihn und für ihn sind alle Dinge geschaffen. Nun, ich muss weitermachen, sonst komme ich nicht durch mit dem Thema, weil das so gewaltig ist. Obwohl wir durch die Schöpfung schon erkennen können, dass es Gott gibt, ganz offensichtlich. Aber wir wissen durch die Schöpfung nicht, was er von uns will. Das wissen wir nicht. Und deswegen stellen wir fest, er redet nicht nur durch die Schöpfung, sondern er redet auch durch sein Wort zu uns. Und wir leben in einer Zeit heute, manche nennen das auch Kommunikationszeitalter, wir leben in einer Zeit, in der täglich über 300 Milliarden E-Mails über den Globus jagen. Jeden Tag. Und wir leben in einer Zeit, in der sich die Art der Kommunikation ständig ändert. Aber wir leben in einer Zeit, in der es immer noch Menschen gibt, die Gottes Stimme hören, indem sie einfach in der Bibel lesen. Meine Frau nimmt sich jeden Tag dafür mindestens eine Stunde Zeit, um in der Bibel zu lesen, um Gottes Reden durch die Bibel zu hören. Und warum ist die Bibel so absolut einmalig? Weil die Bibel lebt und weil sie aktiv in unser Leben eingreift. Weil die Bibel Gottes eigenes Wort ist. Die Bibel sagt im Neuen Testament, 2. Timotheusbrief, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Ich möchte sagen, die Bibel ist wie ein Handbuch oder wie eine Bedienungsanleitung zum Leben. Und das haben wir alle schon gemerkt, wenn wir irgendwo in der Stadt waren und haben irgendein größeres Gerät gekauft, wenn wir das zu Hause auspacken, was liegt in der Regel immer oben drauf? Egmont. Genau, die Anleitung, die Bedienungsanleitung. Ja? Und warum macht die Fabrik das? Warum tun die das nicht ganz unten rein? Nein, die wollen, dass wir das zuerst lesen, um damit wir das Gerät, was wir jetzt erworben haben, dass wir das nicht gleich kaputt machen, sondern dass wir wissen, wie das funktioniert, was wir machen müssen, um das Beste da herauszuholen. Und ich sage euch, die Bibel ist auch eine Bedienungsanleitung für das Leben von uns allen. Die Bibel zeigt dir zum Beispiel, was zu einer glücklichen Ehe gehört. Die Bibel zeigt dir auch, wie man Kinder erzieht, damit sie ihr Leben meistern können. Die Bibel zeigt dir auch und sie gibt dir Hilfestellungen und Belehrungen in praktisch allen Bereichen deines Lebens. Und vor allen Dingen, die Bibel zeigt dir, wie du zu Gott kommen kannst. Also die Bibel ist ein Buch, dem du absolut vertrauen kannst, weil es Gottes eigenes Wort ist. Und an der Bibel haben mindestens 40 Männer geschrieben. Ich sage mindestens, weil es tatsächlich in der Bibel einige Bücher gibt, wo wir nicht sicher sind, weil der Autor, der das geschrieben hat, sich nicht mit Namen genannt hat. Deswegen sage ich mindestens 40. Aber dahinter steht immer als Autor Gott selber, durch den guten, heiligen Geist. Und es ist geschrieben worden, die Bibel ist geschrieben worden von diesen mindestens 40 Männern in einem Zeitrahmen von 1600 Jahren. Und in drei verschiedenen Sprachen wurde sie geschrieben. Und die Bibel ist sicherlich das erstaunlichste Buch, oder besser sollte ich sagen, sie ist die erstaunlichste Bibliothek der ganzen Menschheitsgeschichte. 40 Autoren in einer so langen Zeit, 1500 Jahren, dazu zu bringen, sich die ganzen Geschichten auszudenken, die miteinander verwoben sind, ist völlig ausgeschlossen. Völlig ausgeschlossen. Und etwa 25.000 Manuskripte vom Neuen Testament, die gewährleisten eine viel größere Genauigkeit, historische Genauigkeit, als jedes andere geschichtliche Werk auf der Welt. Sir Isaac Newton, einige werden sich noch an die Schule erinnern, Physiker, gläubiger Christ. Newton sagte einmal, die Bibel ist ein Felsen, den alle Hämmer der Kritiker nicht zertrümmern konnten. Durch die Bibel, durch Gottes Wort ist es überhaupt erst möglich, zum Glauben an den Herrn Jesus zu kommen, weil die Bibel geschrieben wurde, weil sie geschrieben wurde, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also Gott redet zu uns durch die Schöpfung, Gott redet zu uns durch die Bibel. Und drittens, Gott redet zu uns auch durch seinen Sohn, Jesus Christus. Wir haben ganz am Anfang aus dem Hebräerbrief Kapitel 1 gelesen, und da hieß es im Vers 1 und 2, Gott hat zu uns geredet im Sohn. Also im Alten Testament redete Gott zu den Menschen durch seine Propheten. Denen hat er seine Botschaft in den Mund gelegt und die haben es dem Volk weitergegeben. Aber das Reden Gottes durch Jesus Christus ist nicht eine Fortsetzung seines Redens durch die Propheten, weil der Herr Jesus nicht wie die Propheten die Botschaft Gottes zu den Menschen bringt, sondern ist radikal anders. Er bringt nicht die Botschaft Gottes an die Menschen, sondern der Herr Jesus ist die Botschaft Gottes an uns Menschen. Er ist die Botschaft. Alles, was Gott uns Menschen sagen will, ist in dem Herrn Jesus Mensch geworden und hat unter uns gelebt. Deswegen sagt Gottes Wort zu Recht, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das heißt, der Herr Jesus ist die personifizierte Botschaft Gottes an uns. Er sagt uns nicht nur die Botschaft Gottes, er ist die Botschaft. Und in dem Vers 3, im Hebräer 1, da lesen wir, Jesus ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, also die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Und er, der Herr Jesus, ist der Abdruck seines Wesens, also des Wesens Gottes. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, und manche Leute wollen das auch gerne wissen, oh, ich würde gerne mal Gott sehen, da kann ich nur sagen, schau den Herrn Jesus an. Weil wenn du ihn anschaust, dann schaust du Gott an. Weil er und der Vater im Himmel eins ist. Und der sagte einmal zu dem Philippus, der sagte, Herr, bleib doch bei uns. Und er sagte, wie lange soll ich denn noch bei euch bleiben? Und du fragst mich immer noch, zeige ihm uns den Vater. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. So können wir es nachlesen im Johannesevangelium Kapitel 14. Also, wenn wir den Herrn Jesus sehen, dann sehen wir Gott. Und weil der Herr Jesus nicht mehr leibhaftig unter uns lebt, weil er nach seiner Auferstehung aus den Toten in den Himmel zurückgekehrt ist, weil er nicht mehr hier leibhaftig lebt, deswegen hat Gott uns die Bibel gegeben, weil die ganze Bibel von ihm spricht. Weil die ganze Bibel eine Einheit ist und den Herrn Jesus zum Mittelpunkt hat. Die ganze Bibel redet von dem Herrn Jesus. Ich fange mal vorne an. Das Alte Testament ist gewissermaßen die Vorbereitung auf Jesus Christus. Dann kommen die Evangelien. In den Evangelien, da sehen wir die Offenbarung von Jesus Christus, wie er gekommen ist, wie er Mensch geworden ist. Danach kommt die Apostelgeschichte. Die handelt von der Ausbreitung der Botschaft von Jesus Christus. Dann als nächstes kommen die Briefe und die Briefe beschreiben das Leben mit Jesus Christus und als letztes kommt das Buch der Offenbarung. Das ist die Vollendung aller Dinge durch Jesus Christus. Und deswegen sage ich, die ganze Bibel spricht von ihm, von vorne bis hinten. Der Inhalt der ganzen Bibel ist der Herr Jesus. Die ganze Bibel redet nur von ihm. Und deswegen würde ich mich so freuen, wenn du nur das eine vielleicht von diesen Tagen mitnimmst, fang an, die Bibel zu lesen. Und wenn du keine Bibel zu Hause hast, ich bin sicher, hier in der Gemeinde wird Christa eine geschenkt. Aber die Bibel lesen ist so wie, ja, Egmont, kann man das sagen? Ja, seid ihr in der Pflicht. Also, wendet euch an den Egmont, der vorhin die Begrüßung gemacht hat. Der schenkt euch eine Bibel. Also, der Herr Jesus ist auch der Inhalt des Alten Testaments. Als er auferweckt wurde aus den Toten, er wurde ja gekreuzigt und dann wurde er in die Gruft gelegt und am dritten Tag ist er zum Leben zurückgekehrt. Und dann, er kommt aus dem Grab und da sieht er, wie zwei seiner Jünger, die waren also nervlich am Ende, was die alles erlebt hatten an diesem Wochenende. Freitag Kreuzigung, Samstag dann Grablegung am Freitagabend, Samstags war Ruhe und so weiter und dann am Sonntag erlebt. Und die waren auf dem Weg von Jerusalem nach einer kleinen Stadt, ich glaube so 15, 20 Kilometer von Jerusalem entfernt. Dieser kleine Ort hieß
Emmaus.
Hey, gut aufgepasst, sehr gut. Emmaus. Und der Herr Jesus, auferstanden, gesellt sich zu ihnen und er schaut die an und die sind fertig. Die sind am Heulen. Und der Herr Jesus fragt die, er tut so, als wüsste er von nichts und sagt zu ihnen, was seid ihr so niedergeschlagen? Was ist passiert? Und dann sagen sie, bist du der Einzige, der nicht weiß, was in diesen Tagen in Jerusalem passiert ist? Bist du der Einzige? Und dann sagt der Herr Jesus zu ihnen, oh, ihr Törichten, musste das nicht alles so passieren, weil es so geschrieben steht in den Schriften im Alten Testament? Und dann lesen wir im Lukas 24 von dieser Begebenheit, diesen Satz, Vers 27, da heißt es, und Jesus begann bei Moses und bei allen Propheten und er legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezogen hat. Also wenn die alttestamentlichen Propheten sprachen, dann sprachen sie über den Herrn Jesus. Auch wenn sie den Namen Jesus vielleicht noch nicht so wussten, aber das, was sie beschrieben haben, wir wissen es genau, eins zu eins mit dem, was im Neuen Testament von dem Herrn Jesus berichtet wird. Und wir verstehen das Alte Testament auch nur durch einen Schlüssel. Und dieser Schlüssel zum Alten Testament heißt Jesus. Aber der Herr Jesus ist auch der Inhalt des Neuen Testaments. Johannes, der Apostel, schreibt in seinem ersten Brief, wir haben gesehen und gehört, das, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also, Johannes erwartet, dass wenn wir die Berichte der Apostel über den Herrn Jesus lesen, dass wir dann nicht nur interessante Dinge über ihn lernen, sondern dass wir erfahren, dass diese Worte Kraft haben und dass sie in der Lage sind, uns in eine persönliche Beziehung zu ihm zu bringen. Das erwartet er, wenn wir diese Worte in der Bibel im Neuen Testament lesen. Und wie das geht? Naja, eigentlich gar nicht so kompliziert, weil Bibellesen nicht nur die Aneignung von Wissen ist, sondern Gott, der Heilige Geist, er macht das Wort Gottes lebendig. Deswegen lesen wir im Hebräerbrief, in Kapitel 4, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es, das Wort Gottes, ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Und die Frage an jeden von euch ist ganz einfach. Bist du bereit, auf das zu hören, was Gott dir sagen will? Was Gott dir sagen will? Bist du bereit, anzuerkennen, was Gott über dein Leben sagt? Das ist für manche Leute ziemlich schwer, weil die haben Schiss, dass da das an die Oberfläche gespült wird, was sie versucht haben, vielleicht schon für Jahre lang einfach auszublenden, nicht dran zu denken. Bist du bereit zu hören, was der Herr Jesus dir über Gott offenbaren will? Ich hatte das eben schon mal kurz angesprochen. Johannes 14, da hören wir, wie Philippus, einer der Jünger Jesu, zu dem Herrn Jesus spricht, Herr, zeige uns doch den Vater, so genügt es uns. Und Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und dann vor allen Dingen, Freunde, nimmst du den Herrn Jesus auch ernst in dem, was er über den Himmel sagt? Und in dem, was er über die Hölle sagt, da reden die Theologen heute nicht mehr so gerne von. Ich habe mal eine Gesprächsrunde gesehen, da war damals der Vorsitzende der evangelischen Bischofskonferenz, der hieß Huber, Dr. Huber. Und da waren noch einige andere, katholische Weihbischöfe waren dabei und so weiter. Das war zu der Zeit, als Richard Dawkins so Aufsehen gemacht hat mit seinem Buch, was er veröffentlicht hat. Der ist ja so ein Evolutionist. Und da kam das Gespräch natürlich über Höchstchen auf Stöckchen und dann kam dann irgendwann auch die Hölle. Und ich habe es meinen Ohren nicht getraut und ich habe das Ding auf Video ins Archiv bei mir gelegt. Damit ich in einem Vortrag spiele ich das ab oder zeige ich das, was die gesagt haben. Wie diese katholischen Bischöfe, der Vorsitzende der Bischofskonferenz, wie die sich alle... Aber das war sowas von beschämend, wie die sich von der biblischen Lehre der Hölle distanziert haben. Kann man alles nicht mehr so sehen. Die haben sich so radikal davon distanziert, dass der Atheist Richard Dawkins erschrocken war. Der war erschrocken und sagte, ich freue mich zu hören, dass die katholische und evangelische Kirche die Lehre über die Hölle nicht mehr verkündigen. Punkt. Ja? Also, was möchtest du das wissen, was der Herr Jesus über Hölle und Himmel sagt? Zum Beispiel in Matthäus 7, da sagt der Herr Jesus, gehe ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Seht mal, wir alle befinden uns, nach dem, was der Herr Jesus sagt, wir alle befinden uns auf unserem Lebensweg. Die Bibel redet von dem breiten und dem schmalen Weg. Und eigentlich von Natur aus sind wir alle auf dem breiten Weg. Alle. Wir werden schon auf dem breiten Weg geboren. Und wir laufen auf dem breiten Weg weiter, in eine bestimmte Richtung. Und wenn wir älter werden, ich merke das sehr deutlich, obwohl ich ja jetzt mal knappe 74 bin, ist ja noch kein Alter, aber ich merke, dass die Geschwindigkeit, mit der ich auf das Ziel zusteuere, die Geschwindigkeit nimmt zu. Man wird immer schneller älter. Und wir wissen das alle. Dass die Zeit, die rauscht so vorbei. Aber Gott und das Ziel, der breite Weg, der führt in die Verderbnis, in die Verdammnis. Gottes Wort ist so sachlich, so nüchtern darüber. Und irgendwann in meinem Leben und in deinem Leben kommt Gott in seiner Freundlichkeit und Güte, weil er nicht will, dass wir da enden, kommt er und stellt uns ein Stoppschild in die Quere, dass wir mal stehen bleiben. Und vielleicht ist dieses Stoppschild jetzt vor deiner Nase an diesem Tag heute, an diesem Sonntag, weil er will, dass du einfach mal stillhältst und einfach nachdenkst. Und dann sagt Gott in deinem Herzen, mit welchen Worten auch immer, denk mal nach. Willst du auf dem Weg weiterlaufen, auf dem du bist? Der führt dich geradewegs ins Verderben. Der führt dich geradewegs in die Hölle. Oder willst du runter von dem Weg? Und du stehst da, du denkst nach. Und während du nachdenkst, rauschen vielleicht Nachbarn von dir, Kollegen oder was auch immer, die rauschen an dir vorbei. Aber du stehst da, weil du ein Stoppschild von Gott vor die Nase gekriegt hast, damit du nachdenkst. Und dann sagt Gott zu dir, wenn du von dem Weg runter willst, ich kann dich runterbringen. Ich habe dazu die Möglichkeit. Wenn du runter willst, guck mal nach rechts. Und du guckst nach rechts, und da siehst du am Rand von diesem breiten Weg, siehst du eine kleine Tür. Und an der Tür steht ein Schild und du guckst genau scharf hin und du liest, auf diesem Schild, an dieser kleinen Tür steht, Jesus Christus spricht, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird Leben finden. Und das ist eine Entscheidung. Durch diese Tür zu gehen, durch diese Tür rutschst du nicht automatisch, ohne es zu merken. Das versuchen dir alle möglichen Theologen beizubringen. Du musst zu uns kommen, dann bist du durch die Tür gegangen. Nein, das ist eine persönliche Entscheidung von dir, indem du sagst, Herr Jesus, komm in mein Herz und nimm mein Leben in deine Hand. Dann gehst du durch die Tür aufgrund deiner Entscheidung und aufgrund seiner Gnade, dass er die Tür überhaupt dahin stellt. Aber Gott hat nicht nur den Herrn Jesus in die Welt gesandt, um uns die Botschaft Gottes zu bringen, sondern er hat auch seine Nachfolger in die Welt gesandt. Und das ist die vierte Art, wie Gott zu dir spricht, auch heute noch. Gott spricht zu dir durch seine Leute. Durch seine Leute. Der Herr Jesus hat den Jüngern, seinen Jüngern, den Auftrag gegeben, hinzugehen und den Menschen zu sagen, dass es Hoffnung für dich gibt, dass du nicht am Ende von dem breiten Weg ins Verderben läufst. Das sollen die Jünger des Herrn Jesus sagen. Wir lesen im Markus-Evangelium, wie der Herr Jesus sagt, gehet hin in alle Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, Tino. Hör genau zu. Er will sich taufen lassen, ne? Wer glaubt und getauft wird, der wird errettet werden. Aber wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und ich persönlich, liebe Freunde, ich nehme diesen Auftrag Gottes sehr ernst, wenn Gottes Wort von mir sagt, 2. Korintherbrief, wir sind Gesandte an Christi Stadt, indem wir gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist meine Bitte an jeden von euch. Ich kenne euch nicht, also einige kenne ich sogar besser, aber nicht alle. Ich weiß nicht, ob du ein Eigentum Jesu bist, ob du dich schon mal, wie die Bibel es so sachlich sagt, ob du dich schon mal zu dem Herrn Jesus bekehrt hast. Aber ich nehme meinen Auftrag so ernst. Und Gott lässt dir durch diese Tage, jetzt durch mich, durch Rudi Joa sagen, dass er dich liebt und dass er nicht will, dass du verloren gehst für ewig. Und Gott liebt dich so sehr, dass er bereit war, sein Liebstes, seinen eigenen Sohn für dich in den Tod zu geben, damit das, was zwischen dir und Gott steht, und das sind deine Schulden, deine Sünden, um die zu beseitigen. Das hat Gott gemacht, weil er dich liebt. Und man kann Liebe nicht stärker beweisen, als wie er es bewiesen hat. Die Bibel sagt es so, im Römerbrief Kapitel 5, Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Seht mal, ich habe es eben schon mal angedeutet, wir sind alle von Natur aus Sünder. Und diese Sünden, liebe Freunde, die stehen wie eine unüberwindbare Kluft zwischen uns und Gott. Der Jesaja beschreibt diese Kluft sehr sachlich. Wir lesen im Jesaja 59, eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch. Also es sind die Sünden, die uns von Gott trennen. Und wir alle sind Sünde und du weißt das auch. Ah, die Menschen merken sehr wohl, dass da oben irgendetwas über uns ist. Und sie haben eine mehr oder weniger ausgeprägte Sehnsucht nach dem Übernatürlichen. Manchmal sage ich, der natürliche Mensch ist unheilbar religiös. Etwas schreit in uns, wir wollen eigentlich zurück. Daher ist auch, so ist auch zu verstehen, dieser enorme Boom mit dem Übersinnlichen, Aberglauben und Esoterik und all diesen Käse, diesen Mist, der uns von der Wahrheit wegbringt. Die Wahrheit ist das Wort Gottes. Dein Wort, sagt die Bibel, dein Wort ist Wahrheit. Die wissen alle sehr wohl. Und das ist auch verständlich, weil wir alle im Bilde Gottes geschaffen sind. Und Gottes Wunsch und Plan war es ja, mit uns, mit jedem seiner Geschöpfe, Gemeinschaft zu haben. Aber wir sind dann abgehauen, ich habe es gestern auch schon erklärt. Weil wir alleine bestimmen wollten, da zog Gott aus unserem Herzen aus und er hinterließ dort im Herzen ein Loch, wo eigentlich er hineingehört. Der Platz in unserem Herzen, der von Gott erfüllt sein sollte, war leer. Blaise Pascal, ein gläubiger Christ, ein Naturwissenschaftler, er sagte einmal, im Herzen eines jeden Menschen gibt es ein von Gott geschaffenes Vakuum, das durch nichts Erschaffenes erfüllt werden kann, als nur alleine durch Gott, wie er sich uns in Jesus Christus offenbart. Der hat es auf den Nagel auf den Kopf getroffen. Nur in der Bibel wird das Gleiche gesagt, nur viel prägnanter. Viel prägnanter. Der weise König Salomo, er sagte im Prediger 3, Vers 11, Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Das ist dieses Loch oder Vakuum, da wo Gott eigentlich hingehört. Und deswegen haben wir alle in uns diesen Drang, eigentlich wollen wir zurück. Und seit diesem Riss in der Beziehung zu unserem Schöpfer versuchen die Menschen, dorthin zurückzukommen, um dieses Vakuum oder diese Leere zu füllen. Und das ist doch wahr. Jeder Mensch auf dieser Erde sucht Erfüllung des Lebens. Man will das Loch in seinem Herzen füllen. Und irgendwie merken die Leute, es muss doch mehr geben als nur ein Auto, ein Haus, eine Familie gründen und was. Da muss es doch mehr geben. Und wir alle haben schon nach Dingen dieser Welt gejagt. Und wenn wir dann endlich das bekommen haben, wonach wir uns so gesehnt haben, hat es nie lange gedauert, bis das Sehnen wieder losging. Dann suchten wir was Neues. Stimmt's? Wir alle haben die Erfahrung gemacht. Das ist so ähnlich wie bei den Gänsen auf dem Bauernhof. Ja, da ist ein Bauernhof, der hat Riesenpferch mit Gänsen. Und einmal im Jahr, liebe Leute, einmal im Jahr wird der ganze Pferch von Gänsen, der wird von einer Unruhe ergriffen. Dann fangen die Gänse an, wie die Wilden durcheinander zu rennen, zu flattern, zu schnattern. Wahrscheinlich kriegen die auch alle Gänsehaut. Und wenn ich frage, wann ist das? Wann werden die so unruhig? Dann sagen mir manche Leute, ja, das ist doch, wenn St. Martin kommt, wenn es in die Röhre geht, also in die Backröhre. Dann ahnen die und so. Nein, nein, die werden dann so unruhig, wenn über ihre Gehegen ihre wilden Artgenossen ziehen. Dann werden die da unten unruhig, weil die merken in ihrem Inneren, hey, da muss es doch mehr geben als nur diese All-Inclusive-Ferien am Bauernhof. Da muss es doch mehr geben als nur Bauernhofleben. Aber weil da niemand ist, der es ihnen erklärt, dauert es in der Regel nicht lange und sie fangen wieder an weiterzufressen, bis sie dann Kopf kürzer werden. Und genauso ist es bei den Menschen, die ahnen in ihren Herzen, es muss eigentlich mehr geben. Und weil es ihnen keiner erklärt, weil die, die es erklären müssten, das sind die Theologen, Pfarrer, wie die alle heißen, die wissen es häufig selber nicht. Und deswegen wenden sich die Menschen wieder an die Dinge, mit denen sie denken, sie könnten die Leere in ihrem Herzen füllen. Und das scheitern sie. Manche bis zum Ende, dass sie sich selber vielleicht sogar das Leben nehmen. Seht mal, wir wollen zurück zu Gott, aber jeder Versuch, den wir versuchen oder wo wir uns wirklich Mühe geben und anstrengen, wird scheitern, weil wir doch gar nichts bringen können, weil wir gar nichts leisten können, um auch nur eine einzige Sünde in unserem Leben ungeschehen zu machen. Und es sind genau diese Sünden, die uns von Gott trennen. Das heißt, wenn es überhaupt eine Rettung geben könnte für uns, dann kann die Rettung nur von der anderen Seite kommen. Die Rettung kann nur von Gott kommen. Und genau das hat Gott getan. Er hat seinen Sohn zu uns geschickt. Jesus Christus kam auf unsere Seite. Und der Herr Jesus ist für uns in diesen Riss getreten. Und die Bibel beschreibt es so, mit einem Satz. Die Bibel sagt, 1. Timotheus 1, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten. Und das, liebe Freunde, ist im Grunde genommen der eigentliche Grund, warum wir Weihnachten feiern. Gott ist zu uns gekommen. Gott wurde Mensch. Aber der Herr Jesus ist ja nicht in der Krippe geblieben, sondern als er etwa 30 Jahre alt war, ging er an das Kreuz von Golgatha. Er ging an das Kreuz von Golgatha in das Gericht Gottes. Er starb an unserer Stelle am Kreuz. Er starb dort am Kreuz im Gericht Gottes über unsere Sünden. Denn der von Gott festgelegte Preis für unsere Sünden ist der Tod. Und Tod ist nicht in erster Linie Friedhof. Das macht uns schon Mühe genug, wenn wir uns verabschieden müssen von einem liebgewordenen Menschen. Das macht uns schon Mühe genug. Aber was eigentlich dahinter steht und was viel grausamer ist, Tod bedeutet immer Trennung von der Quelle des Lebens. Und die Quelle des Lebens ist Gott. Gott, ne? Genau. Also Tod bedeutet Trennung von der Quelle des Lebens. Und das hat der Herr Jesus, als er gekommen war und am Kreuz hing, das hat er für uns übernommen. Was hat der Herr Jesus geschrien, als er am Kreuz hing? Mein Gott, danke. Du hast gut aufgepasst in der Sonntagsschule, super. Er hat geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er da von Gott verlassen wurde, abgeschnitten wurde von der Quelle des Lebens. Das ist das Entscheidende gewesen. Die Schmerzen vorher bei Geißelung und Nagel an der Kreuznagel, das war schon unvorstellbar für uns. Aber das Schlimmste war, als der heilige Gott die Sünden von dir und mir auf seinen Sohn legte und sich umdrehte. Das war für ihn das Schlimmste. Da schreit er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und heute Morgen haben wir, in der ersten Stunde haben wir gelesen aus Jesaja 53. Und in Vers 8 heißt es, da hat der Prophet auf den Herrn Jesus geblickt. Er wurde abgeschnitten, woher? Wo wurde er abgeschnitten? Aus dem Land der Lebendigen. Da war er abgetrennt von der Quelle des Lebens, an unserer Stelle. Und dieser Tod am Kreuz, das ist der einzige Grund, warum wir Ostern feiern. Nicht die Ostereier und all den Quatsch. Und dieses Werk am Kreuz ist für uns wie eine Brücke geworden. Eine Brücke zurück zu Gott, liebe Freunde. Die Bibel sagt im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Gott, der Herr Jesus, wollte uns zurückbringen. Und deswegen hat er das gemacht. Aber er zerrt keinen gegen seinen Willen über diese Brücke, sondern er lädt ein. Willst du kommen? Willst du mit Gott versöhnt werden? Also wenn du zu Gott zurückkommen willst, dann musst du zuerst zu dem Herrn Jesus kommen. Gott erwartet als einzige Bedingung, dass du zu ihm zurückkommen darfst, dass du an das Werk seines Sohnes glaubst. Das heißt, dass du ihm dein Leben anvertraust. Gott wartet wie der Vater auf den verlorenen Sohn und er ruft heute Morgen in dein Herz hinein, kehrt zurück, ihr Menschenkinder, kehrt zurück, ihr Menschenkinder, Psalm 90. Und ich lade jeden einzelnen von euch ein, heute zu dem Herrn Jesus zu kommen und seinen Namen anzurufen, weil er hat es so leicht gemacht. Im Alten und Neuen Testament wird uns gesagt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird errettet. Herr Jesus, ich komme zu dir, ich bitte dich, vergib mir meine Sünden und rette mich. Willst du das heute vielleicht dem Herrn Jesus so sagen? Der Prophet Jesaja sagte uns im Kapitel 55, kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über dich erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Es ist nur ein einziger Schritt, liebe Freunde, aber es ist ein Schritt im Glauben, im Vertrauen. Und es ist ein Schritt, der deine Ewigkeit bestimmt. Es ist ein Schritt, der dich in den Himmel bringt, für Zeit und Ewigkeit. Alles hat der Herr Jesus vorbereitet, nur eins nimmt er dir nicht ab. Die Einladung habe ich ausgesprochen, aber kommen musst du allein. Und deswegen will ich auch heute Morgen hier diese Stunde schließen mit dem Lied, was wir an jedem Abend gesungen haben, weil das die einzige Erfordernis ist, die... Was ist passiert? Nein, ist schon gut, Annegret. Brauchen wir nicht. Nein. Und ich denke mir, du kannst dieses Lied, was wir jetzt singen, ich komme zum Kreuz, ich suche Gnade bei dir. Ich komme zum Kreuz, für mich starbst du hier. Das kann wie deine ersten Worte, die du zu dem Herrn Jesus redest. Wenn es dein Wunsch ist, dein Wille ist, es muss dein von dir kommen, dann nimmt er das ernst. Und ich würde mich freuen, wenn wir für dieses Lied auch alle aufstehen und ich werde am Ende mit uns beten. Bitte sehr. Gnade bei dir, ich komme zum Kreuz, wirklich starbst du hier. Komme aus Schwachheit nun zu deiner Hand. Jesus, ich komme zum Kreuz, mit offenen Armen rufst du mich zu dir. Du nimmst mich Verlorenen an. Du zahlst den Preis meiner Schande und Schuld. Jesus, ich komme zum Kreuz. Ich komme zum Kreuz, hier nimmst du mich jetzt an. Ich komme zum Kreuz, wo mein Leben wird.
an, ewiges Leben als Gottes Geschenk. Jesus, ich komme zum Kreuz. Du hast Erbarmen, du sehnst dich nach mir, dein Liebe ist unendlich groß. Ich danke dir von Herzen dafür, Jesus, ich komme zum Kreuz. Ich komme zum Kreuz, finde Gnade bei dir. Ich komme zum Kreuz, für mich darfst du hier. Komme aus Schwachheit nun zu deiner Kraft. Jesus, ich komme zum Kreuz.
Herr Jesus, ich möchte dir ganz herzlich danken für diesen Morgen, dass wir uns heute Morgen schon daran erinnern durften, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Und jetzt möchte ich dir auch danken, dass du uns auch in dieser Stunde noch einmal daran erinnert hast, wie groß dein Interesse an jedem Einzelnen von uns ist. Und du hast uns so viele verschiedene Möglichkeiten gezeigt, wie du immer wieder versuchst, zu uns zu reden, auch zu jedem von uns, die wir hier heute Morgen im Saal sind. Dafür danke ich dir. Das zeigt uns, dass wir dir nicht egal sind, sondern dass du dich um uns sorgst und dass du gerne hättest, dass wir alle eine Ewigkeit lang bei dir in der Herrlichkeit mit dir zusammen sind. Und dafür warst du sogar bereit, ein Opfer zu bringen, dich selbst hinzugeben, damit der Weg frei wird für uns, der versperrt war durch unsere Sünden. Und du hast sie weggenommen, wenn wir zu dir kommen und dich darum bitten, Herr, dass du uns unsere Schuld und Sünde vergibst. Danke, Herr, dass du es für uns alle leicht gemacht hast, zu kommen. Und deswegen bitte ich dich, dass du noch einmal durch die Reihen gehst und an die Herzen all derer klopfst, Herr, die noch fern sind von dir. Ob da nicht jemand ist, der deine Stimme hört, so wie dein Wort es sagt. Siehe, ich stehe an deiner Tür und klopfe an. Wenn du meine Stimme hörst und mir öffnest, dann werde ich zu dir einkehren und mit dir essen und du mit mir. Was für eine Herablassung, du, der große Schöpfergott, kommst auf unsere Ebene, lädst uns ein, mit dir zu essen. Der höchste Ausdruck von Gemeinschaft. Danke dafür, Herr Jesus. Oh, dass doch niemand deine Hand ablehnt, sie zurückstößt. Danke, Herr Jesus, dass du bereit bist, jeden anzunehmen, so wie er ist, um dann mit ihm durchs Leben weiterzugehen bis zu dem Ziel, das du, Herr Jesus, für uns bereitet hast. Darüber danke ich dir und preise deinen Namen und erhebe dich, Herr Jesus, weil es nur bei dir und durch deinen Namen diese Rettung gibt. Amen.
Amen.
Wir nehmen noch einmal Platz. Danke noch einmal für euer Zuhören und ich möchte auch jetzt noch einmal, auch wenn wir jetzt gleich uns auf den weiten Heimweg nach Düsseldorf oder nach Monheim machen, möchte ich trotzdem noch einmal einladen. Die Zeit nehmen wir uns, meine Frau Annegret sitzt hier vorne, die gerne auch mit Frauen redet. Wenn du also Fragen hast zu dem, was wir gerade gehört haben oder wenn du dein Leben mit Gott in Ordnung bringen möchtest, wir würden gerne mit dir reden und vor allen Dingen, wir würden gerne mit dir beten. Vielleicht ist auch jemand da, der dich eingeladen hat, den du fragen kannst. Aber geh nicht einfach nach Hause, weil Gott hat dir Verfügungsgewalt gegeben, aber nur über das Heute. Deswegen sagt die Bibel, heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte nicht dein Herz. Heute, sagt die Bibel, ist der Tag des Heils. Und ich möchte es dir ins Herz hineinrufen. Es ist so leichtsinnig, wenn du jetzt nach Hause gehst und sagst, ja, vielleicht beim nächsten Jahr, wenn nochmal eine Evangelisation in der Emmauskirche ist oder wo auch immer, dann vielleicht. Du weißt doch gar nicht, ob du nächstes Jahr erlebst. Du weißt noch nicht einmal, ob du morgen erlebst. Deswegen sagt die Bibel heute. Heute ist der Tag des Heils. Und ich lade dich ein. Ich würde gerne dir eine Hand geben. Und die, die dich eingeladen haben, würden dir vielleicht eine Hand geben, um mit dir zusammen einfach die Hände zu falten und zu sagen, Herr Jesus, ich möchte heute zu dir kommen. Ja, du kannst dich zu Hause bekehren. Du musst nicht dabei nach vorne kommen bei mir. Obwohl ich denke, uns tut es manchmal ganz gut, wenn wir mal aus der Anonymität der Menge heraustreten und dann nach vorne stellen uns und zeigen, ja, ich will heute kommen. Du kannst auch zu Hause dich bekehren. Dann sage ich dir, denk an drei Dinge. Wenn du nach Hause kommst, geh in eine Ecke, wo du alleine bist, wo du wirklich auch laut reden kannst. Und dann bring dem Herrn Jesus deine Sünden. Das ist das Erste, was du machen musst. Deine Sünden müssen weg. Nenn sie ihm und bitte ihn für deine Sünden um Vergebung. Nenn sie ihm mit Namen. Das war das Erste. Und das Zweite, was ich dir empfehle zu tun ist, das geht dann um die Herrschaft in deinem Leben. Wer soll die weiterführen? Wer soll dein Leben weiterführen? Leg dein Leben in die Hände des Heilandes. Sage ihm, Herr Jesus, nimm mein Leben in deine Hand. Komm in mein Herz. Das ist das Zweite. Als Erstes, die Sünden müssen weg und dann die Herrschaft deines Lebens. Und das Dritte ist, wenn du etwas geschenkt bekommst, dann sagt man Danke. Das Dritte ist, danke, Herr Jesus, dass du am Kreuz nicht nur für die Sünden der Welt, danke, dass du am Kreuz für mich und für meine Sünden gestorben bist und den Preis bezahlt hast. Das kannst du zu Hause machen, wenn es dein Herzenswunsch ist. Aber wir würden dir gerne dabei helfen, wenn du möchtest. Das ist eine freiwillige Entscheidung, die nur du alleine treffen kannst. Nun, ich kann euch nicht einladen für morgen, weil morgen ist hier an dieser Stelle mit mir hier nichts. Aber am Mittwoch ist, glaube ich, hier Bibelstunde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ansonsten könnt ihr gerne noch einmal diese Einladungszettel mitnehmen. Da stehen die Anfangszeiten drauf von Gottesdiensten und Bibelstunden. Geht einfach nicht so in den Alltag wieder hinein, ohne dass diese Tage, die wir hier hatten in der Emmauskirche, dass sie nicht einen bleibenden Nachhall finden in deinem Leben. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Und ich möchte mich verabschieden und ich möchte euch alle der Gnade Gottes von Herzen anbefehlen. Und ich sage euch allen, auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Und danke noch einmal für alles.
Auch wir möchten uns bedanken bei dir, lieber Rudi, für die Vorträge, die du gehalten hast. Und nochmal als Erinnerung, wenn irgendjemand etwas auf dem Herzen hat, zu fragen, eine Antwort sucht oder auch eine Bibel haben möchte, weil er vielleicht, du hast zwei, dreimal gesagt, Bibelübersetzungen, es gibt unterschiedliche Übersetzungen, die vielleicht auch die eine oder andere flüssiger ist zu lesen, dann sprecht diejenigen an, von denen ihr wisst, dass sie Christen sind. Und wenn ihr in eurem Umfeld keine Idee habt, wo ihr auch sonst unter der Woche, sonntags oder unter der Woche Christen findet, dann seid ihr herzlich eingeladen. Mittwochs 19.30 Uhr ist hier Bibelstunde, Donnerstag Bibellesekreis oder sonntags 10 Uhr zum Gottesdienst. Es ist jetzt Zeit, noch ein bisschen zusammen zu sein bei Gesprächen. Draußen werden vielleicht auch die Sonnenschirme aufgestellt, wer damit anpacken kann. Da gibt es kühle Getränke oder Kaffee und Kuchen, dass wir die Zeit einfach miteinander nutzen, ins Gespräch zu kommen zu diesem wichtigen Thema. Hat Gott dich schon erreicht oder vielleicht auch was hält dich ab, Gott mit einem Ja zu antworten? Seid der Gnade unseres Herrn Jesus Christus anbefohlen. Amen.